Lasst uns jetzt still werden und gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus Matthäus 5 die Verse 3 bis 12. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind, die Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die des reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und alles Schlechte über euch reden und damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Amen.
Also ich gratuliere euch nicht nur, weil das Thema so heißt, sondern weil ihr das Lied zumindest zum Schluss richtig gesungen habt. Auch wenn wir haben den Refrain zwischendrin nicht gesungen, der gehört eigentlich jedes Mal dazu. Aber es ist schön gewesen. Eines wollte ich kurz vorneweg sagen, das vielleicht nicht alle mitbekommen haben. Und zwar in den letzten 14 Tagen ist der Gründer von Operation Mobilisation verstorben, George Fervor. Hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Eine großartige Person, die wirklich unheimlich vielen Leuten geholfen hat, den Weg zu Jesus Christus zu finden. Und ich weiß nicht, wie vielen Leuten geholfen hat, in die Mission und in den christlichen Dienst zu gehen, durch die Arbeit in der ganzen Welt mit den Schiffen und auch in den verschiedenen Ländern. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, hat er auch eine Reihe von Büchern geschrieben. Ich weiß nicht, ob die heute noch aufgelegt werden, aber die lohnt sich auch heute noch zu lesen. Ja, unser Thema heute ist aufgrund von Vers 7 glücklich zu preisen oder selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Und das Thema ist gratuliere. Du wirst geliebt, gratuliere, du wirst geliebt. Tony Campolo ist Professor am Eastern Theological Seminary, also das Seminar, theologisches Seminar an der Ostküste der Vereinigten Staaten, und zwar in Philadelphia. Philadelphia ist der Ort, wo vor knapp 250 Jahren die Leute gesagt haben, wir glauben, dass diese Wahrheiten selbstverständlich sind, dass alle Menschen gleich geschaffen sind und dass sie durch ihren Schöpfer bestimmte Wahrheiten ihnen anvertraut worden sind, zu denen gehört was? Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Das ist der Anfang der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. In diesem Ort arbeitet er, war übrigens eine Zeit lang, war Philadelphia die erste oder die zweite Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Aber obwohl das so eine berühmte Stadt ist, ist es eine Stadt, die eine ganze Reihe von Slums hat, wie das in vielen amerikanischen Städten ist. Und Tony hat in seinen Studenten davon berichtet, hat davon gesprochen, wie es da zugeht, wie es dort aussieht. Und als er mit seinem Bericht fertig war, hat er gesagt, wer kommt mit, um diesen Leuten, die es besonders nötig haben, von Jesus zu erzählen? Und die Studenten haben begeistert reagiert und haben gerufen, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Und er sagt, okay. Und er hat einen Bus organisiert. Sie stiegen alle in den Bus ein. sagen wunderschöne Lieder, wie zum Beispiel, wir singen von Jesus, Let's Talk About Jesus und solche Sachen. Aber je näher sie diesem Stadtteil kamen, desto stiller wurde es in dem Bus. Und man hat gemerkt, einige waren sich nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich das Richtige ist. Und als sie schließlich dort hielten, sagte Toni, okay, raus mit euch, erzählt den Leuten von Jesus. Um 5 bin ich zurück und hole euch wieder ab. Die stiegen aus, ein ziemlicher Gestank kam ihnen entgegen. Und ich nehme an, dass die meisten mit einem Stoßgebet oder mehr als einem losgegangen sind. Einer von diesen Studenten sah einen Wohnblock und ging da rein. Er lief die Treppen hoch mit dem Gebet auf den Lippen und hinter einer Tür hörte er Babygeplärr. Er hat geklingelt. Eine Frau öffnet mit dem nackten Baby auf dem Arm und sagt, was ist los? Und er sagt, ich möchte dir von Jesus erzählen. Und sie hat, als nächstes hat er einen Fluch gehört. Die Frau hat getobt und geschrien. Und der arme Student ist die Treppe runter gerannt und geflohen. Dann saß er unten am Straßenrand und die Tränen liefen über die Wangen. Er sagte, ich bin ein vollkommener Versager. Ich bin nicht mal in der Lage, den Leuten von Jesus zu erzählen. Und als er da so saß, schaut er über die Straße, auf der anderen Straße war ein Laden, das Schaufenster war verrammelt, zugenagelt, weil offensichtlich schon so oft dort eingebrochen worden ist. Er ging in den Laden rein, hat sich umgeschaut, hat eine Packung Pampers gekauft und Schachtel Zigaretten. Und dann ging er zurück über die Straße, rüber zu dem Wohnblock und die Treppe hoch. Diesmal wirklich mit einem sehr intensiven Gebet auf den Lippen. Wieder geklingelt. Wieder herrscht die Frau ihn an. Was ist los? Er schiebt ihr die Pampers in den Arm und die Zigaretten. Und sie sagt, komm rein, setz dich hin. Und da sitzt er da. Er spielt mit dem Baby, er legt ihm den Pampers an. Er raucht sogar eine Zigarette, als sie ihm angeboten wird, obwohl er sein ganzes Leben lang noch nie eine geraucht hat. Den ganzen Nachmittag sitzen sie zusammen, plaudern miteinander, er hört zu. Er spielt mit dem Kleinen. Als es ungefähr 4 Uhr nachmittags ist, sagt die Frau zu ihm, sag mal, wieso treibt sich ein netter Student wie du hier bei uns in unserem furchtbaren Viertel rum? Er hat nur 5 Minuten gebraucht, um mir alles zu erzählen, was er von Jesus wusste. Und am Schluss sagte sie, weißt du was, bete für mich. Bete für mich, dass mein Baby und ich hier aus dieser Gegend lebendig rauskommen. Abends hat Toni sie wieder abgeholt, die ganze Gruppe, und sie waren zusammen, um zu besprechen, was da am Nachmittag passiert ist. Und er fragte die Studenten, na, habt ihr irgendjemanden von Jesus erzählt? Totenstille. Schließlich meldet sich unser Student und er sagt, nicht nur das, ich habe Jesus getroffen. Ich ging los, um jemand anders zu retten und ich bin selbst gerettet worden. Heute Nachmittag bin ich wirklich ein Jünger Jesu geworden. Jesus sagt im Matthäusevangelium, im 25. Kapitel, im 40. Vers, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist übrigens ein skandalöses Kapitel für jeden anständigen Evangelikalen, weil da in diesen Versen gesagt wird, dass unser Tun ziemlich wichtig ist und nicht nur das, was wir sagen. Einer meiner geringsten Brüder, das ist es, was barmherzig ist. Ich möchte eine Frage dazu stellen. Was brauchst du? Was brauchst du, um so barmherzig zu sein und damit, wie unser Text hier sagt, von Gott gesegnet zu sein? Das Erste, meines Erachtens, das du brauchst, ist neue Augen. Du brauchst neue Augen. Bei uns gibt es nicht viele solcher Orte, wie es in den amerikanischen Großstädten gibt, aber bei uns gibt es auch ganz ordentliche Stellen. Ich kann mich erinnern, wie ich mit einem unserer Mitarbeiter von dem Zentrum in Berlin, Ichthys, das da an der Grenze Lichtenrade, Malo, da wo früher die Zonengrenze war, steht, wie ich mit dem in die Stadtmitte reingegangen bin, so in die Gegend vom Bahnhof Zoo. Das sah ziemlich wild aus. Als anständiger Bundesbürger hatte ich sowas vorher noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber auch wenn es vielleicht nicht so viele schlimme Orte gibt in unserem Land, es gibt immer mehr Menschen, die abhängig sind von Nikotin, abhängig von Alkohol und Drogen, wird ja jetzt bald freigegeben nach der Meinung unserer Regierung, zumindest zum Teil. Es gibt Tausende, Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen, die an irgendwelchen fernöstlichen Kulten hängen. Vor Jahren habe ich mal in Gelnhausen über eine Sache gesprochen und habe das Wort Hexe in den Mund genommen. Da habe ich ziemlich viel Feuer gekriegt hinterher. Jemand hat mir geschrieben, ich möchte nicht, dass so etwas in unserer Kirche gesagt wird, denn das gibt es gar nicht. Ich weiß nicht, was ihr meint, aber ich darf euch mitteilen, oder sollte es. Es gibt mehr Hexen und Hexer in Hamburg, als es in ganz Deutschland Pastoren und Priester gibt. Manchmal sind wir ein bisschen naiv, indem wir meinen, nur deswegen, weil es bei uns so schön ist, ist es überall so. Es gibt Millionen von Menschen, die haltlos sind, die hilflos sind. Leute, die innerlich leer sind. Aber ganz abgesehen davon gibt es noch eine andere Armut, von der die Bibel spricht, zum Beispiel im Lukas-Evangelium im 16. Kapitel. Da berichtet Jesus die Geschichte von dem armen, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Ich weiß nicht, ob er aufgefallen ist, nur der Arme hat einen Namen in der Geschichte. Der Reiche hat gar keinen Namen, der reiche Mann und der arme Lazarus. Da wird uns jemand vorgestellt, der ist geistlich arm. Eine Person, die hartherzig ist. Der ist es egal, dass da einer rumliegt und von den Hunden die Wunden abgeleckt bekommt. Es war ein Mann ohne echte Freunde. Ein Mann, der keine Ahnung hatte vom lebendigen Gott. Ein Mann, der weder positiv etwas darüber wusste, über den Himmel, noch, und es ist vielleicht schlimmer, negativ, er wusste auch nichts von der Hölle und hat sich dann gewundert, dass er dort aufgewacht ist. Geistlich arm. Es gibt auch andere, wie zum Beispiel den Mann in Apostelgeschichte Kapitel 3, ein Gelähmter. Die Bibel sagt, er war von seiner Kindheit, von seiner Geburt an gelähmt. Mann, der angewiesen war auf Almosen. Jeden Tag wurde er an die Tür vom Tempel getragen, um dort von den Leuten Almosen zu erbitten. Ein Mann, vielleicht nicht geistlich arm, aber sicherlich sozial arm. Jemand, der ausgeschlossen war aus der Gesellschaft. Jemand, der nicht nur bedürftig gewesen ist, sondern jemand, der automatisch von der Gesellschaft gemieden wurde. Weil es doch klar ist, wenn jemand solche Probleme hat, dann muss er irgendetwas angestellt haben. Davon waren damals alle überzeugt. Und davon sind heute noch hunderte Millionen von Menschen überzeugt. Müsste nur nach Afrika gehen oder auch in viele Länder Asiens, wo das heute noch so gilt. Und da kommt der Johannes und der Petrus vorbei. Und Petrus sagt zu ihm, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu von Nazareth, steh auf und geh. Sozial arm, geistlich arm. Es gibt noch eine dritte Gruppe von Menschen. Davon wird im Matthäusevangelium Kapitel 18 berichtet, Vers 33. Da wird von einem Verwalter berichtet, verantwortlich für die ganzen Besitztümer des Herrn, der unterwegs ist. Und als er zurückkommt, merkt er, dass er weiß, ich was alles veruntreut hat. Und er sagt sich, jetzt geht mir's an den Kragen. Was um alles in der Welt mache ich? Er weiß sich nicht zu helfen. Schließlich geht er zu seinem Herrn und sagt, also ich weiß, es ist furchtbar, aber hab Geduld mit mir. Ich werde alles bezahlen. Das war dummes Gerede, denn es war so schlimm gewesen, dass er das nie geschafft hätte. Der Herr ist gnädig, im wahrsten Sinne des Wortes gnädig, und vergibt ihm die ganze Schuld. Und er geht raus und sieht jemanden da stehen und sagt, du schuldest mir 20 Euro, die werden jetzt sofort bezahlt, sonst schmeiße ich dich ins Gefängnis. Ich weiß nicht, ob 20 Euro waren, aber ich weiß eines, es war ein minimaler Betrag. Verglichen mit dem anderen gar nichts. Das war nicht nur ein dummer Verwalter, es war einer, der seelisch arm gewesen ist. Jemand, der herzlos war. Jemand, der offensichtlich in erster Linie egoistisch war, der die Gnade, die ihm gerade erwiesen worden ist, verachtet hat. Dieser Mann war im tiefsten Sinne des Wortes gottlos, von Gott los. Es gibt ein Lied in einem neueren Liederbuch, das heißt, Herr, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen. Nicht nur die Not, nicht nur die Armen, sondern Jesus in ihnen. Das ist es, was barmherzig ist. Und ich sage das auch deswegen, weil ihr ja darüber nachdenkt, vielleicht auch nur der Alexander, aber ich hoffe, dass noch ein paar andere darüber nachdenken, einen Nachbarschaftstreff durchzuführen. Mit dieser Art Barmherzigkeit kann das eine Quelle der Liebe werden. Und das wünsche ich euch. Du brauchst neue Augen. Das Zweite, was dieser Text hier deutlich macht, ist, du brauchst ein neues Herz. Du brauchst ein neues Herz. Es gibt viele, sehr viele, die anderen Menschen dienen. Gute Leute und schlechte Leute. Es gibt manche, die das tun, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Weil sie selber so viel haben, sagen, sollte ich auch was für andere tun. Es gibt andere, die helfen, weil sie innerlich gerührt sind, weil sie bewegt sind von der Not und von den Schwierigkeiten, der andere Leute sind. Das passiert ganz einfach, wenn man in Afrika zum Beispiel in Urlaub ist, geschieht es mit sehr vielen Leuten. Es gibt wieder andere, die machen das, weil das gar kein schlechtes Geschäft ist. Es kann zumindest sein, wenn man es ordentlich macht. Und es gibt welche, die machen es ehrlich gesagt nur deswegen, weil sie selber dabei gut herauskommen und gelobt werden. Philipp Jense, ich bin sicher, wir haben hinten das eine oder andere Buch von ihm, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gnade ist nicht nur ein Wort. Und in diesem Buch erwähnt er einen wirklich herausfordernden Satz. Er sagt, wisst ihr was, die anderen, die Jesus Christus nicht kennen, die können die meisten Sachen genauso gut wie wir oder sogar noch besser. Ob es Krankenhäuser sind, ob es Hilfsprogramme sind oder sonst irgendwas. Das Einzige, was sie nicht können, ist, sie kennen keine Gnade. Sie kennen keine Gnade. Im Epheserbrief, im 2. Kapitel, sagt Paulus im 8. Vers, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Sie ist ein Geschenk Gottes. Nur Gnade schafft ein neues Herz. In einem Lied, in unserem Liederbuch heißt es, wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. So ist es mit dem Hiob geschehen. Vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erinnern. War eigentlich ein prima Kerl, der Hiob. Zumindest sagt Gott das. Hat alles richtig gemacht, seine Kinder gut aufgezogen, hat viel gebetet, hat den Armen geholfen, weiß ich was alles. Und plötzlich kommt es absolut knüppeldick. Und dann kommen seine großartigen Freunde. Und kurz zusammengefasst, 20 Kapitel, was sie sagen ist, was dir passiert ist, passiert jemand nur, wenn er Dreck am Stecken hat. Denn Gott ist nicht ungerecht. Der weiß genau, warum er dir das geschickt hat. Das ist eine sehr gute Weise, um Leute zu ermutigen, muss ich sagen. Auf jeden Fall, der Hiob lässt sich nicht so leicht da abbringen. Er sagt, ich möchte nur eins. Ich möchte gerne mit Gott direkt sprechen. Und ich möchte wissen, warum ist das alles geschehen? Und am Ende des Buches Hiob geschieht es. Muss ehrlich sagen, es ist eigentlich keine Konversation, also kein Gespräch, denn Gott spricht. Und er zeigt Hiob verschiedene Dinge auf. Wie dem auch sei, am Ende dieser 2, 3 Kapitel, wo Gott spricht, da sagt der Hiob zu Gott, bisher habe ich nur vom Hörensagen von dir gehört. Aber, Kapitel 42, Vers 5 steht es, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das ist es, was wir brauchen. Das brauchen wir nicht nur bei Helping Hands, das brauchen wir auch in der Gemeinde. Wir müssen Jesus Christus sehen. Wir müssen ihn erleben. Und nur wenn wir das tun, können wir ihn wirklich weitergeben. Du brauchst neues Herz. Das ist nicht das Einzige. 2 Verse weiter in dem Kapitel 2 im Epheserbrief sagt Paulus, was wir sind, das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Wir brauchen es nur auszuführen. Was Paulus da sagt, ist, Gott schenkt dir ein neues Herz. Der vermittelt dir seine Gnade. Du kannst Gnade nicht produzieren. Das ist etwas, was du dir schenken lassen musst. Und dann kann es durch dich ein Geschenk für andere werden. Was für eine großartige Aussage. Das Lied, das ich vorher erwähnt habe, das sagt nicht nur, Herr, öffne du mir die Augen, sondern es geht weiter, Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Das ist nicht nur Humanismus, nicht nur eine fromme Theorie, sondern es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir den lebendigen Gott sehen. Und dann erleben wir die Gnade. Das bedeutet Jesus in uns. Das ist es, was barmherzig ist. Selig sind die Barmherzigen. Aber du brauchst noch ein drittes, nicht nur ein neues Auge, nicht nur ein neues Herz, du brauchst eine neue Liebe. Das ist übrigens etwas, wonach viele Leute suchen, ja, deswegen haben wir so viele Scheidungen. Sie meinen, dadurch könnten sie eine neue Liebe bekommen. Was sie eigentlich meinen, ist ein neues Gefühl. Und da gibt es dann Leute, die das dadurch entschuldigen, dass sie sagen, ja, ich habe doch auch ein Recht auf Liebe. Was sie eigentlich sagen ist, meine Biologie und meine Chemie funktioniert auf diese Art und Weise. Das ist nicht gerade besonders human, das ist animalisch, tierisch. Auch die Tiere reagieren so. Da heißt man das Fortpflanzungstrieb. Liebe, so macht es die Neue Testament das deutlich, ist nicht nur und nicht in erster Linie ein Gefühl. Liebe ist in erster Linie ein Akt des Willens, dass ich auf Jesus Christus setze und ihm in anderen diene. Darum geht es in der Liebe. Dazu sind wir aufgefordert. Im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, spricht der Johannes darüber. Er sagt im 21. Vers, denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Gott lieben in den Geschwistern, in den Menschen um uns herum. Und dann geht der Johannes so weit, ein paar Verse weiter, im fünften Kapitel, im dritten Vers, nachdem er dieses Gebot erwähnt, sagt er übrigens, seine Gebote sind nicht schwer. Wahrscheinlich könnt ihr ein paar Punkte nennen, wo sie nicht ganz so einfach sind. Dieses Gebot auszuführen. Aber das ist jetzt nicht etwas, was der Johannes erfunden hat, sondern etwas, was Jesus schon gesagt hat. Im Johannesevangelium wird davon berichtet. Ich gebe euch ein neues Gebot, sagt Jesus. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Frage ist, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ist es nicht vielleicht zu viel verlangt? Das Gute ist, dass der Johannes, bevor er das gesagt hat, dass wir die anderen lieben sollen, zunächst mal zwei Verse davor in Vers 19 gesagt hat, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist nicht etwas, was wir produzieren müssen. Nicht etwas, wo wir uns da aufbauschen müssen, damit es gut funktioniert. Liebe ist zunächst einmal ein Gehorsamschritt, dass ich gehorsam handle. Und meine Erfahrung ist, und ich bin davon überzeugt, dass es stimmt, wenn ich gehorsam das tue, was Gott mir aufträgt, dann verändert das automatisch mein Denken, auch wenn ich vorher vielleicht nicht so empfunden habe. Es verändert meine Einschätzung. Und wenn ich gehorsam handle, dann verändert das auch im Letzten meine Haltung. Zusammengefasst, es verändert mein Wesen. Darauf kommt es an. In einem bekannten Lied heißt es am Schluss: Nimm du meiner Liebe Fülle, Jesu, all mein Seelenstill, nimm mich ganz und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Dieser junge Mann, von dem wir am Anfang gesprochen haben, der hat erkannt, meine Liebe, meine Begeisterung, mein Einsatz, das reicht nicht. Ich muss zunächst mich Jesus ganz hingeben und an Jesus wirklich praktisch vermitteln. Ganz ihm gehören und mich dann von ihm gebrauchen lassen. Er ließ sich neue Augen geben. Er ließ sich, und das wird ziemlich deutlich in der Geschichte, auch ein neues Herz geben, eine neue Liebe schenken. Das ist es, was barmherzig ist. Solche Leute nennt Jesus hier in diesen Versen selig oder gesegnet. Das heißt, Leute, die sind wie Gott. Jesus hat mal gesagt, der Vater im Himmel lässt seine Sonne scheinen über die Guten und die Bösen. Ich weiß, wir lesen viele dieser Geschichten in erster Linie so, als ob sie nur für die Frommen, nur für die in der Gemeinde bestimmt sind. Aber dadurch gewinnen wir keine neuen Leute. Wir gewinnen sie dadurch, dass wir die Liebe Jesu auf andere loslassen. Ist es wirklich möglich? Ja, das ist möglich. Das ist möglich, denn du wirst geliebt und deswegen kannst du lieben. Und dazu kann man meines Erachtens wirklich nur gratulieren. Wollen wir miteinander beten? Herr, wir danken dir dafür, dass du uns neue Augen, neues Herz schenken möchtest und eine neue Liebe. Es gibt so viele, die vielleicht nicht in so einer Situation leben, wie die, von der wir gehört haben, aber die innerlich leer und haltlos sind und die keine echte Zukunft haben. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, deine Liebe wirklich weiterzugeben, damit Menschen neu werden, verändert werden durch dich. Schenk du uns, Herr, dass wir nicht nur deine Gnade selber empfangen, sondern dass wir Träger deiner Gnade sind, hinein in unsere Umgebung, in unsere Familien, die Nachbarschaften, in die Stadt. Wir danken dir dafür, Herr, dass du Großes tun kannst und willst. Amen. Wir wollen jetzt miteinander zum Abschluss noch das Mahl unseres Herrn feiern. Aber bevor wir in die Einzelheiten gehen, wollen wir noch mal miteinander singen. Zwei Verse von dem Lied Anbetung bringen wir. Ich würde euch sogar verraten, was für eine Nummer das ist, aber das steht hier nicht drauf. Aber ihr könnt sehen gleich. Und dann am Schluss singen wir noch den letzten Vers.
Yeah.
liebe das, dann brach mit voller Macht Jesus dein Sieg hervor. Deswegen feiern wir dieses Mahl des Herrn, weil Jesus den Sieg errungen hat. Mitten in der Dunkelheit, mitten in dem scheinbaren Chaos und Untergang ist Jesus auferstanden und lebt. Wenn das nicht geschehen wäre, würden wir das heute nicht feiern. Dann wären wir Psychopathen, weil wir nur an irgendjemanden denken, der vor ein paar tausend Jahren gestorben ist. Aber wir sind es nicht. Wir dürfen ihm dienen und das ist möglich, weil er sich für uns gegeben hat und weil er lebt. Ich lese uns die Worte der Einsetzung nach der neuen Genfer Übersetzung, so wie Paulus uns das im ersten Korintherbrief berichtet hat, im 11. Kapitel. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und die Art und Weise, wie das im Griechischen ausgedrückt wird, bedeutet, dass es tatsächlich gegenwärtig ist, dass es nicht nur eine Erinnerung ist. Seid euch also darüber im Klaren, sagt Paulus, jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das wollen wir tun und Gott dafür loben und preisen. Wollen wir miteinander beten und dann auch das Gebet unseres Herrn sprechen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich für uns gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass das ein reines Geschenk ist, Gnade. Wir können nichts dazu tun. Aber du gibst uns deine offene Hand und lädst uns ein, mit dir voranzugehen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns hilfst. Wir danken dir dafür, dass du uns segnest und jetzt auch die Gemeinschaft miteinander segnest. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.